anfangen. Ah, es wird schon kirchlich stumm, sehr schön. Okay. So, wir kommen jetzt zum Referat. Bürgerliche Demokratie versus Faschismus. Was ist bürgerliche Demokratie? Das der Genosse Jürgen Leuth von der Max-Engel-Stiftung halten wird. Schön, dass du da bist.
Schön. Danke für die Einladung. Ja, im Titel meines Beitrags ist die Frage enthalten, was bürgerliche Demokratie ist. Antwort: Es ist eine Herrschaftsform des Kapitals, also eine Form, in der die Bourgeoisie, die bürgerliche Klasse, ihre Herrschaft ausübt. Okay, tschüss. Nein. Also gut, ich nehme an, die Antwort reicht nicht aus, dass ihr euch damit schon zufrieden gibt. Und ich denke auch, dass wir damit wenig anfangen können, wenn wir hier stehen bleiben würden. Bert Brecht hat in seinem Aufsatz über die fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit 1935, meine ich, gefordert, dass die Wahrheit so dargestellt werden muss, Zitat, dass die Menschen aufgrund dieser Darstellung wissen, wie sie handeln sollen. Und dafür reicht die Antwort, die ich gerade gegeben habe, noch nicht aus. Um diesen Begriff so zu klären, dass wir uns damit auch in den aktuellen Debatten um Faschismus und Krieg orientieren können und erst recht, um den Begriff so zu klären, dass er über die Notwendigkeiten des antifaschistischen Kampfes und des Kampfes zur Verhinderung von Krieg Klärung bringt. Dazu braucht es mehr Grundlagen und wir wollen uns als materialistische Dialektiker diese Grundlagen aneignen. Und das heißt, wir fassen die Wirklichkeit in ihrer materiellen Zusammenhang, also insbesondere als geschichtlich gewordene, als sich ändernde und vergängliche Wirklichkeit auf. Das heißt, wir verstehen diese Wirklichkeit, indem wir zeigen, wie sie sich auf Basis ihrer inneren Widersprüche bewegt und zeigen damit dann auch zugleich die Möglichkeiten auf, wo wir bewusst in diese Bewegung eingreifen können. Also die Praxis oder die Möglichkeit wirksamer Praxis hat etwas damit zu tun. Meines Erachtens müssen wir, um eine weitergehende Antwort, um eine hilfreichere Antwort als das, was ich eben nur gegeben habe, entwickeln zu können, müssen wir klären, was Herrschaft bedeutet. Dann müssen wir bestimmen, was es im Besonderen mit Klassenherrschaft auf sich hat, und zwar konkret mit der Herrschaft des Kapitals und noch konkreter mit monopolkapitalistischer Herrschaft. Wenn wir das haben, dann haben wir die Grundlage, auf der wir uns sinnvoll um ein Verständnis von bürgerlicher Demokratie und Faschismus kümmern können. Soweit also das Programm. Und darum will ich mich jetzt im Folgenden bemühen. Und ich hoffe, ihr erlaubt mir deswegen auch recht ausführlich über Grundlegendes zu sprechen. Und erst recht auf dieser Basis, also erst nach dieser Basis, zum eigentlichen Thema zu kommen. Ich habe mich ja eben schon mal im Voraus dafür entschuldigt und angedeutet, warum ich das auch für notwendig halte. Und zuletzt will ich dann auch noch ein paar Bemerkungen zu den theoretischen und politischen Fallen machen, in die wir leicht tappen, wenn wir meinen, auf diese Grundlage verzichten zu können. Ich hoffe, das ist okay so. Also, fangen wir an mit dem Begriff Herrschaft. Herrschaft, also etwas zu beherrschen, lässt sich definieren als die Macht, ein Objekt so zu gebrauchen, dass es unseren Interessen nützt. Und wenn wir den Begriff der Herrschaft so bestimmen, dann können wir daran auch festmachen, dass Herrschaft immer einen bestimmten Inhalt hat. Wir sprechen also nicht von Herrschaft als etwas Abstrakten, als Herrschaft schlechthin, sondern als Herrschaft, die stets bestimmt ist durch einen konkreten Inhalt. Dieser Inhalt ist wiederum bestimmt durch unser Interesse und durch den Nutzen, den das beherrschte Objekt für unser Interesse hat. So können wir zum Beispiel davon sprechen, die Wasserkraft zu beherrschen, weil und in dem Sinne, dass wir gelernt haben, sie mit einem Wasserrad oder mit einer Turbine als Energiequelle zum Betreiben einer Mühle oder zur Generierung von Strom, zu nutzen. Auch für die Herrschaft von Menschen über Menschen gilt, dass diese bestimmt ist durch den Inhalt des Interesses. Also der Sklave dient seinem Herrscher dazu, mit seiner Lebenstätigkeit Wirkungen hervorzubringen, an denen sein Besitzer interessiert ist. Also zum Beispiel physische Arbeit zu verrichten oder seine Kriegsgegner für ihn zu bekämpfen. Das sind Inhalte. Während Herrschaft also immer einen und genau einen Inhalt hat, also eben der Inhalt, der bestimmt ist durch das jeweilige Interesse, hat Herrschaft auch eine Form. Die Form der Herrschaft, das ist die Art und Weise, wie wir das Objekt unserer Herrschaft so einrichten bzw. zurichten, dass unserem Interesse nützlich ist. Die Form der Herrschaft, das lässt sich dann, denke ich, leicht einsehen. Die Form ist abhängig vom Inhalt, aber auch von den Bedingungen, die sich selber je nach Lage ändern und entwickeln. Das heißt, im Unterschied zum singulären Inhalt einer Herrschaft kann Herrschaft in verschiedenen Formen realisiert werden und auch gleichzeitig in mehreren. Die Vielzahl von unterschiedlich konstruierten Mühlrädern oder auch die Vielzahl von Zwangsmitteln der Sklavenhalter, das wären solche unterschiedlichen Formen. Kommen wir nun zum Thema Klassenherrschaft. Bei unserem Begriff der Klassenherrschaft, da setzen wir naheliegenderweise den marxistischen Begriff der Klasse voraus, also als Menschengruppen, die sich in ihrer Stellung im System der gesellschaftlichen Produktion unterscheiden. Ohne dass ich da jetzt weiter darauf eingehen will, ich setze es voraus. Auch Klassenherrschaft ist bestimmt durch ihren Inhalt und dieser Inhalt wiederum durch das jeweilige Klasseninteresse. Hier ist für unseren Begriff wichtig, auch das Subjekt der Herrschaft genauer zu bestimmen, weil sich da zumindest im sprachlichen Gebrauch Differenzen aufmachen, die wir nicht durcheinander werfen sollten. Ein einzelner Kapitalist hat das Interesse an Profit. Er will, dass sein Kapital sich verwertet. Das ist ein Interesse, das er als Individuum, als individueller Kapitalist hat. Subjekt der Herrschaft, die er dann mittels seines Privatbesitzes an Produktionsmitteln, also andere Menschen ausbeuten kann, also seinem Profitinteresse nutzbar machen, das Subjekt dieser Herrschaft, das ist er selbst. Wenn wir jetzt aber von kapitalistischer Klassenherrschaft sprechen, dann gehört zu diesem Begriff als Subjekt aber nicht der einzelne Kapitalist, sondern die Klasse der Kapitalisten, die Bourgeoisie. Und diese Differenzierung ist wichtig, weil wir sonst spätestens dann, wenn wir vom Interesse an Krieg oder an Faschismus sprechen, zu meines Erachtens unsinnigen Einschätzungen kommen würden. Also ein einzelner Kapitalist kann zwar auch mal ein individuelles Interesse an Krieg oder Faschismus haben, aber mit diesem Individualinteresse lassen sich die historischen Entwicklungen zu Krieg und Faschismus eben nicht sinnvoll erklären. Da braucht es dieses einen Begriff des übergreifenden Interesses der Klasse selbst. Ich denke, mit diesen knappen Begriffsbestimmungen kommen wir schon ein Stückchen weiter. Wir können zum Beispiel erklären, dass in der Sklavenhaltenden und der kapitalistischen Klassengesellschaft übereinstimmend das Interesse an der Ausbeutung fremder Arbeitskraft existiert. Aber dass sich dennoch um eine unterschiedliche Klassenherrschaft handelt. Das Herrschaftsverhältnis im Kapitalismus ist eben nicht mehr wie in früheren Klassengesellschaften ein persönliches, sondern es ist ein Herrschaftsverhältnis, welches sich hinter dem Verhältnis von frei und gleich am Markt agieren und konkurrieren Individuen versteckt. Die Ausbeutung wird nicht als unmittelbares Zwangsverhältnis zwischen Ausbeuten und Ausgebeuteten realisiert, sondern durch den Privatbesitz an den Produktionsmitteln und der Verfügbarkeit von gegen Lohn erwerbbarer Arbeitskraft. Das heißt, das Klasseninteresse an ständiger Wiederherstellung des Kapitalverhältnisses, also das Klasseninteresse an Aufrechterhaltung der eigenen Herrschaft, das zielt daher auf die als gültig anerkannten Prinzipien von Privatbesitz und individueller Konkurrenz. Dass akzeptiert wird, dass sich der und das Interesse durchsetzen kann, welches sich am Markt als durchsetzungsfähig erweist. Das gehört zum Prinzip des Konkurrenzkapitalismus. Also nochmal. Für die Klassenherrschaft des früheren nicht monopolistischen Kapitalismus ist es hinreichend, wenn die Gültigkeit der Marktprinzipien und der Anspruch auf Privatbesitz an Produktionsmitteln sichergestellt sind. Solange dies gewährleistet ist, da kann sich beliebig um Verteilungsfragen gestritten werden oder kann auch mal die Arbeiterklasse mithilfe ihrer Gewerkschaften, wenn sie denn dazu tauglich sind, einen größeren Anteil am gesellschaftlichen erzeugten Produkt erkämpfen. Die Herrschaft des Kapitalismus bleibt davon aber unberührt. Als letzten Schritt jetzt, um die Werkzeuge zur Klärung der Frage nach bürgerlicher Demokratie und das Verhältnis zum Faschismus zusammen zu haben. Als letzter Schritt dafür bleibt meines Erachtens noch die Bestimmung, ob und in welcher Weise sich am gerade beschriebenen Inhalt kapitalistischer Klassenherrschaft etwas geändert hat, als der Kapitalismus sich zum Monopolkapitalismus fortentwickelt hat. Und das hat es. Für den Monopolkapitalismus reicht die Gewährleistung dieser Prinzipien von Privatbesitz und Konkurrenz am Markt nicht mehr aus. Warum das nicht mehr ausreicht, das erklärt sich aus genau den Gründen, die den Kapitalismus auch dazu gebracht haben, zur Bildung von Monopolen überzugehen. Und dieser Grund, der liegt eben im wachsenden gesellschaftlichen Charakter der Produktivkräfte. Das heißt, je höher Produktivkräfte sich entwickeln, desto mehr werden sie von Mitteln, die ein Einzelner in seiner individuellen Produktion für sich selbst einsetzt, zu Mitteln, die von, für und durch gemeinschaftliche Produzenten in Bewegung gesetzt werden. Das bedeutet dann aber auch, dass die Kooperationsprozesse. Okay. Das bedeutet dann auch, dass die Kooperationsprozesse, in denen die Produzenten die gesellschaftlichen Produktivkräfte in Bewegung setzen, aufeinander abgestimmt und gesteuert werden müssen. Der Tendenz nach drängt diese Entwicklung dann zu einer Produktionsweise, in der die gemeinschaftliche Produktion der ganzen Gesellschaft bewusst als gesellschaftliche Produktion geplant und organisiert wird. Drängt also zum Wechsel von einer auf individueller Konkurrenz basierenden Produktionsweise zum bewussten Einsatz der Produktionsmittel im Interesse der ganzen Gesellschaft und ihrer Glieder und geplant durch die Gesellschaft. Das würden wir dann Sozialismus nennen. Überraschenderweise ist das aber nun mal nicht die Antwort die die Bourgeoisie auf diese Herausforderung gibt. Also nicht wirklich überraschend. Die Bourgeoisie beantwortet den wachsenden Druck des zunehmend gesellschaftlichen Charakters der Produktivkräfte daher stattdessen mit der Herausbildung von Monopolen. Das heißt, mit der Herausbildung von immer größeren Produktionszusammenhängen, die unter einem einheitlichen Befehl, also einer Zielsetzung, wirken können. Und hier, auch das wiederum nur der Tendenz nach, gilt dann, um möglichst effizient funktionieren zu können. Da braucht eine kapitalistische Gesellschaft mit so hochentwickelnden Produktivkräften, dass sie in der Lage ist, möglichst alle gesellschaftlichen Kooperationsprozesse so auszurichten, dass sie für die Ziele der Monopolbourgeoisie brauchbar sind. Und genau darin, am Interesse an dieser übergreifenden Ausrichtung tendenziell aller gesellschaftlichen Kooperationsprozesse, genau darin besteht der neue spezifische Inhalt der monopolkapitalistischen Klassenherrschaft. Lenin hat in seiner Imperialismus-Schrift von einer Finanzoligarchie gesprochen, die, Zitat, ein dichtes Netz von Abhängigkeitsverhältnissen über ausnahmslos alle ökonomischen und politischen Institutionen der modernen bürgerlichen Gesellschaft spannt. Und er hat dies als die krasseste Erscheinungsform des Monopols bezeichnet. Genau dieses Netz von Abhängigkeitsverhältnissen über die gesamte Gesellschaft, die ist charakteristisch für den Monopolkapitalismus. Und dieser neue Inhalt, der verdrängt jetzt keineswegs den alten Inhalt der Kapitalherrschaft, sonst wäre Monopolkapitalismus ja auch kein Kapitalismus mehr, ist aber, sondern dieser neue Inhalt überlagert das ursprüngliche Interesse, die in eine kapitalistische Herrschaft. Das heißt, das Konkurrenzverhältnis besteht fort und es bewirkt sogar, dass gerade der zwischenimperialistische Konkurrenzkampf den Druck auf die optimale, möglichst effektive Nutzung aller Ressourcen der Gesellschaft nochmal maximal erhöht. Augenscheinlich wird dieser Druck darin, dass dann, als der zwischenimperialistische Konkurrenzkampf sich zum Ersten Weltkrieg steigerte, der Übergang zum Monopolkapitalismus nochmal enorm beschleunigt wurde. Das ist kein Zufall, sondern erklärbar dadurch. Das ist der spezifische Inhalt der monopolkapitalistischen Klassenherrschaft. Dieser Inhalt, also der Zugriff auf die Gesamtheit der gesellschaftlichen Kooperationsprozesse für die Ziele der Monopole, die erzeugt nun aber ein ebenso spezifisches Problem. Und das ist folgendes. Einerseits benötigt die Monopolbourgeoisie die Einbindung und sogar die aktive Mitwirkung der ganzen Gesellschaft. Peter hat das eben nochmal in Bezug auf den Krieg betont, die Notwendigkeit, dass da alle aktiv mitwirken und nicht nur, dass das Abnicken reicht. Einerseits benötigt die Monopolbourgeoisie diese aktive Mitwirkung der ganzen Gesellschaft. Andererseits verfolgt sie aber damit Ziele, die eben nicht durch die Interessen der Gesellschaft bestimmt sind, sondern durch ihre eigenen Partikularinteressen. Mehr noch, indem sie ihre Ziele durchsetzen, verletzen sie stets die objektiven Interessen der Gesellschaftsmitglieder, die aber doch zur Mitarbeit herangezogen werden sollen. Das ist ein Dilemma. Dieses Dilemma hat Reinhard Opitz als das monopolkapitalistische Integrationsproblem bezeichnet. Dieses monopolkapitalistische Integrationsproblem, oder für die, den diese Bezeichnung zu sperrig ist, das MoKaPib. Das ist Ausdruck eines Widerspruchs, der dem Monopolkapitalismus innewohnt und für ihn charakteristisch ist. Dieses Problem ist eine Weiterentwicklung des Grundwiderspruchs des Kapitalismus, also des Widerspruchs von gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung der Produkte. Und es ist und bleibt daher auch für den Monopolkapitalismus prinzipiell unlösbar. Was haben wir also? Das Monopolkapital braucht den Zugriff auf die Gesamtheit der gesellschaftlichen Kooperationsprozesse, spätestens im zwischenimperialistischen Konkurrenzkampf entscheidet sich sein Schicksal an der Fähigkeit, diesen Zugriff auch effektiv zu erreichen, und zwar effektiver als die Konkurrenz. Und nebenbei bemerkt, genau diesen Zugriff auf die gesellschaftlichen Kooperationsprozesse ist das, was Reinhard Opitz dann als Formierung bezeichnet. Ziel der Formierung ist es, die ganze Gesellschaft dazu zu bringen, dass sich alle seine Glieder so verhalten, als wären die Interessen der Monopole ihre eigenen Interessen. Das heißt, wir können sagen, diese Formierung, das ist der Inhalt monopolkapitalistischer Herrschaft. Wie aber kann die Monopolbourgeoisie die Bevölkerung dazu bringen, dass sie sich so verhält, als wären die Monopolinteressen die Interessen der Gesellschaft und ihrer Glieder? Das ist jetzt die Frage nicht nach dem Herrschaftsinhalt, sondern das ist die Frage nach der Herrschaftsform. Die erste Option, die das Monopolkapital, oder wie sie ihre Herrschaft ausüben können, also die erste Form monopolkapitalistischer Herrschaft, die ist es, den Menschen einzureden, das, was sie da alle gemeinsam kooperierend durchsetzen sollen, das wären ihre Interessen, also die Interessen der Gesellschaft selbst. Lenin sprach 1916 von einem, Zitat, weit verzweigten, systematisch angewandten, solide ausgerüsteten System von Schmeichelei, Lüge, Gaunerei, das mit populären Modeschlagworten jongliert, den Arbeitern alles Mögliche, beliebige Formen und beliebige Wohltaten verspricht. Und er sprach davon, dass es nicht funktionieren würde, die Massen ohne ein solches System im Interesse der herrschenden Klasse zu führen. Also was er damals als System von Schmeichelei, Lügen und Gaunerei bezeichnete, das hätte er vielleicht heute dann auch als Evidence-Based Storytelling nennen können. Also ich finde das die Bezeichnung schon schön passend, ja. Also diese Form der freiwilligen, in Anführungszeichen freiwilligen Integration, die beruht also darauf, dass das Interessenbewusstsein der Menschen verfälscht wird. Es zielt also darauf, dass die Beherrschten sich deswegen so verhalten, als wären die Interessen des Monopolkapitals ihre eigenen Interessen, weil sie ihre wirklichen Interessen verkennen. Die freiwillige Integration wird daher mit Integrationsideologien hergestellt. Also Beispiel, es geht uns allen besser, wenn die Wirtschaft profitabler agieren kann. Oder wir müssen unseren Wohlstand am Hindukusch verteidigen. Oder mit der Propaganda der Sozialpartnerschaft und so weiter. Kennt das. Das sind also Ideologien, die unser Interessenbewusstsein verfälschen und dabei als Hindernisse für das angeblich gemeinsam angestrebte Wohl des ganzen Volkes die Gegner der Monopole markiert. Also zum Beispiel mit der Darstellung, wenn gestreikt wird, dann sei das unsolidarisch mit der Gesellschaft. Auch das kennen wir leider inzwischen wieder, wie ich finde, auch zunehmend solche Propaganda. Wie sieht nun eine Gesellschaft aus, in der diese Bewusstseinsverfälschung für die Monopolbourgeoisie in ausreichendem Maß funktioniert? Das ist die Definition einer Gesellschaft, in der das Monopolkapital es sich erlaubt, seine Klassenherrschaft in der Form der bürgerlichen Demokratie zu organisieren. Das heißt, bürgerliche Demokratie ist eine Form der Klassenherrschaft der Monopolbourgeoisie, und zwar genau die Form, in der sie die Verwirklichung ihrer Zwecke, also die Durchsetzung ihrer Herrschaft, dadurch erreicht, dass das Interessenbewusstsein der Bevölkerungsmehrheit so weit verfälscht ist, dass diese in Verkennung der Interessengegensätze sich subjektiv freiwillig für die Verwirklichung der monopolkapitalistischen Zwecke engagiert. Nochmal den schönen Leersatz. Ja, gut. Ich wiederhole das nochmal. Also das ist eigentlich das, wo es sich lohnt, mit einer Präsentation zu arbeiten, wo ihr mitlesen könnt, aber darum lasse ich es dann jetzt wenigstens nochmal. Die bürgerliche Demokratie ist eine Form der Klassenherrschaft der Monopolbourgeoisie, und zwar die Form, in der sie die Verwirklichung ihrer Zwecke, also die Durchsetzung ihrer Herrschaft, dadurch erreicht, dass das Interessenbewusstsein der Bevölkerungsmehrheit so weit verfälscht ist, dass diese in Verkennung der Interessengegensätze sich subjektiv freiwillig für die Verwirklichung der monopolkapitalistischen Zwecke engagiert. Das ist bürgerliche Demokratie. Die Integrationsideologien und die vielfältigen Vermittlungswege, mit denen ihre Inhalte in die Köpfe der Beherrschten gebracht werden, das sind die notwendigen Werkzeuge dieser Form der Klassenherrschaft. Und zu diesen Mitteln gehören die bürgerlichen Parteien und dazu insbesondere auch die sozialdemokratischen Parteien, egal ob sie dann SPD, PDL oder BSW heißen. Und zu den Mitteln gehört der Parlamentarismus selber, gehören die Schulen und so weiter und so fort. Und zu diesen Mitteln gehört nicht zuletzt auch der Schein an freier und gleichberechtigter Mitbestimmung, den die bürgerlich-demokratische Verfasstheit eines Staates selber auch erzeugt. Und auch das gehört dazu, diese Integrationsideologien können deswegen so wirksam sein, weil auch die Realität der kapitalistischen Wirklichkeit immer diesen falschen Schein erzeugt. Also das, was Marx schon im Fetischkapitel analysiert hat. Darauf bauen all diese Ideologien oder daran knüpfen diese Ideologien auch an. Aber auch wenn die Monopolbourgeoisie es sich wünschen mag, dass sie ihre Herrschaft stets in dieser bequemen und stabilen Form ausüben kann. Das monopolkapitalistische Integrationsproblem, das lässt sich nicht beseitigen, sondern kommt früher oder später immer wieder zum Vorschein. Warum tut es das? Es ist die Herrschaftspraxis des Monopolkapitals. Die ruft, und zwar weil die Interessen der Bevölkerung verletzt werden und diese Verletzung dann trotz aller Propaganda auch mal verspürt wird. Diese Praxis monopolkapitalistischer Herrschaft, die ruft gesetzmäßig immer wieder Unzufriedenheit hervor. Unzufriedenheit mit den Zuständen, die durch die monopolkapitalistische Herrschaft hervorgebracht werden. Und in der Folge der Unzufriedenheit erwächst auch immer wieder Protest gegen diese Zustände. Dieser Protest muss sich nun keineswegs schon über die wirklichen Gründe für diese Zustände im Klaren sein. Meistens ist er das nicht. Und wir kommen gleich darauf zurück. Es ist zuerst mal nur Protest. Unzufriedenheit und Protest sind aber nun Gift für die geschlossene Mitwirkung der ganzen Gesellschaft, also für den notwendigen Inhalt der Monopolherrschaft. Und wenn diese Unzufriedenheit dann ein Niveau erreicht, wo die Fortführung der integrativen Herrschaftsform und mithin der bürgerlichen Demokratie die erfolgreiche Durchsetzung der nächsten Ziele des Monopolkapitals zweifelhaft erscheinen lässt, was dann? Dann wird die Monopolbourgeoisie deswegen dennoch nicht bereit sein, auf ihre Interessen zu verzichten. Sie kann das gar nicht, weil ein solcher Verzicht im zwischenimperialistischen Konkurrenzkampf gleichbedeutend mit einer Kapitulation wäre. Und das ist wirklich ein No-Go. Das heißt, die Formierung der Bevölkerung muss deshalb dann auf anderem Wege hergestellt werden. Was heißt das? Was folgt daran? Dann wird die Grundlage für den Zugriff auf die gesellschaftlichen Kooperationsprozesse gewechselt. Als Grundlage für diesen Zugriff wird die mit Lüge, Betrug und Schmeichelei bewirkte freiwillige Integration abgelöst durch eine mit Gewalt erzwungene Integration. Der Machtantritt des Faschismus, und davon reden wir dabei, ist also kein Wechsel des Herrschaftsinhalts, sondern ein Wechsel der Herrschaftsform. Ein Wechsel der Art und Weise, wie die Formierung hergestellt wird. Die Formierung ist der Inhalt. Monopolkapitalistische Herrschaft. Wenn wir nun den Übergang zum Faschismus an der Macht so erklären, was muss dieser Übergang dann also bewirken? Wozu ist er dann aus Sicht der Monopolbourgeoisie gut? Er muss eben die Formierung, also die geschlossene Ausrichtung der ganzen Gesellschaft auf die Ziele der Monopolbourgeoisie sicherstellen. Das macht er aber dann eben nicht mehr mit den Mitteln der freiwilligen Integration, die sich ja gerade als unzureichend gezeigt haben, sondern er muss deswegen jegliche Artikulation von Interessen, die sich nicht in die Ziele der Monopolbourgeoisie einbinden lassen, rücksichtslos unterdrücken. Er muss sie unterdrücken und jegliche Artikulation von Interessen unterdrücken, weil diese sonst die notwendige, angestrebte Geschlossenheit gefährden würden. Das ist genau das, was in der bekannten Dimitrov-Definition vom 7. Weltkongress als offene terroristische Diktatur des Finanzkapitals bezeichnet wird. Und diesen Charakter des Faschismus, also alle abweichenden Interessen rücksichtslos zu unterdrücken, die können wir so aus dem Herrschaftsbedarf des Monopolkapitalismus erklären. Auch wenn ich mich damit jetzt wiederhole, nochmal. Der Zweck des Faschismus, also die Formierung, die Ausrichtung der ganzen Gesellschaft auf die Durchsetzung der monopolkapitalistischen Ziele. Dieser Zweck ist kein anderer als der Zweck, den die Bourgeoisie auch in der Form der bürgerlichen Demokratie verfolgt. Der Unterschied liegt in der Form, in der die Herrschaft ausgeübt wird. Diese Form richtet sich nach den Bedingungen und Möglichkeiten, mit denen die gesellschaftliche Formierung hinter den jeweiligen Zielen hergestellt werden kann. Und hier ist jetzt vielleicht auch der Platz, an dem ich einen Einspruch zu einer Überlegung von gestern anbringen kann. Gestern wurde gefragt, ob die Krisenhaftigkeit der Ökonomie sich dahin entwickelt hat, dass die Monopole akut Kurs auf den Faschismus nehmen müssten. Und ich halte diese Frage für interessant, aber für falsch gestellt. Denn meines Erachtens, es gibt keine kausale Beziehung von ökonomischer Krise und Faschismus. Eine bestimmte ökonomische Lage, die bringt einen bestimmten Inhalt der Herrschaft hervor. So kann eine aus Kapitalsicht im Vergleich zur imperialistischen Konkurrenz zu niedrige Profitrate ein Grund sein, dass die Bourgeoisie sich zum Ziel setzt, verstärkte Ausbeutung, Arbeitszeitverlängerung etc. durchzusetzen. Oder eine Überproduktionskrise kann den Drang erzeugen, den Waren- und Kapitalexport zu intensivieren und dazu weltweit die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, also zum Beispiel politische Einflusszonen neu aufzuteilen oder auch Krieg zu führen. Eine ökonomische Lage kann so diesen oder jenen Herrschaftsinhalt hervorbringen, aber es gibt kein unmittelbares Ursache-Wirkungsverhältnis zwischen ökonomischer Lage auf die Form, in der dann die jeweilige Herrschaftsinhalte durchgesetzt werden. Was gegebenenfalls die Monopolbourgeoisie zum Schluss bringt, zur faschistischen Herrschaftsform überzugehen, es ist in diesem Beispiel von eben nicht der Krieg selber, also der Inhalt der Herrschaftspraxis, sondern es wäre die gesellschaftliche Geschlossenheit, die für das erfolgreiche Führen eines Krieges erforderlich ist. Und das ist ein Unterschied. Deswegen, wenn wir die Faschismusgefahr einschätzen wollen, natürlich wollen und müssen wir das, dann können wir dazu nicht die ökonomische Lage alleine heranziehen, also auch nicht die Tiefe einer ökonomischen Krise. Der akute Bedarf an Faschismus entsteht eben nicht unmittelbar aus einem Herrschaftsinhalt, sondern ist immer vermittelt. Und zwar vermittelt über die Bedingungen, mit denen sich dieser Inhalt durchsetzen lässt. Und diese Vermittlungsebene, die müssen wir also verstehen und berücksichtigen, wenn wir zu brauchbaren Einschätzungen kommen wollen. Und dazu brauchen wir meiner Überzeugung nach die hier dargestellten Begriffe vom spezifischen Inhalt monopolkapitalistischer Herrschaft, also von dem Bedarf, die Gesamtheit der Kooperationsprozesse in der Gesellschaft steuern zu können. Wir brauchen das Verständnis vom monopolkapitalistischen Integrationsproblem, vom MoKaPib, welches dabei dann eben stört. Und wir brauchen darauf aufbauend dann den Begriff von den beiden Herrschaftsformen des Monopolkapitals, also vom Faschismus und von der bürgerlich-demokratisch-parlamentarisch verfassten Herrschaftsform. So, ich habe eingangs gesagt, dass ich auch etwas zu den Fallstricken sagen möchte, die auftauchen, wenn wir meinen, auf Klarheit bei diesen Begriffen verzichten zu können. Zu den Problemen, die Faschismusgefahr direkt aus dieser oder jener ökonomischen Lage ableiten zu wollen, habe ich gerade schon etwas gesagt. Und dazu vielleicht lediglich noch zwei Hinweise. Nämlich zum einen, dass meines Erachtens alle derartigen Theorien, die das versuchen, nicht erklären können, dass es unter vergleichbarer ökonomischer Lage immer auch unterschiedliche Antworten der jeweiligen Monopolbourgeoisie gab und gibt. Und zum Zweiten ein eher taktisch-strategischer Hinweis, das Auftauchen und die Entwicklung einer ökonomischen Krise gehört nun nicht zu den Bereichen der Wirklichkeit, auf die wir durch unser bewusstes Handeln einen entscheidenden Einfluss nehmen. Und solche, meines Erachtens, falsche Ansätze für eine Deutung der Faschismusgefahr, unmittelbar kausal aus einer ökonomischen Lage, die tragen deshalb immer auch die Tendenz zum Fatalismus in sich. Und das ist meines Erachtens nichts, was ich im antifaschistischen Kampf befördert sehen möchte. Aber genug dazu. Wir können das sicherlich gleich auch nochmal weiter diskutieren. Der Verzicht auf eine möglichst weitgehende Klarheit bei unseren Begriffen, der birgt auch noch andere Probleme. Also die typischen Schwierigkeiten, die es gibt, wenn es darum geht, die gegenwärtige Herrschaftsform in diesem Staat mit all seiner Rechtsentwicklung, mit dem Abbau bürgerlicher Freiheitsrechte bis hin zu deren Widerruf, mit Berufsverboten, Pressezensur, Polizei- und Versammlungsrecht und so weiter. Also die Schwierigkeiten, dies einzuschätzen und zu unterscheiden von einem Faschismus an der Macht, den wir trotz alledem hier nicht haben, die rühren daher, wenn wir Faschismus an seinen Erscheinungen festmachen wollen, ihn über diese oder jene Praxis oder auch über das Zusammentreffen all dieser Maßnahmen des reaktionären Staatsumbaus erklären zu wollen. Sie folgen dann, wenn wir den Faschismus eben nicht generisch aus dem Begründungszusammenhang des Charakters und der Bedingungen monopolkapitalistischer Herrschaft herleiten. Und das gleiche Problem der Einschätzung gibt es ebenso bei der Einschätzung der Herrschaft in anderen Staaten. Also wer von euch ist nicht schon gefragt worden, ob die USA unter Trump nun faschistisch seien oder Israel oder Italien mit einer faschistischen Regierungschefin? All diese Fragen sind dabei vielleicht noch nicht mal so relevant für unsere Praxis. Denn solange es lediglich darum geht, einem Staat dieses oder jenes Etikett anzuhängen, da kann uns diese Antwort darauf, meines Erachtens zumindest, eigentlich re recht egal sein. Das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Für unsere politische Praxis bedeutend wird es aber, wenn eine antifaschistische Strategie meint, sich auf Erscheinungen begründen zu können, und dann bestenfalls hilflos, aber eher noch schädlich wird. Zum Mainstream der antifaschistischen Bewegung bis hinein in die VVN, BDA, gehört es inzwischen, sich alleine auf die Vermeidung beziehungsweise Bekämpfung von vermeintlich oder tatsächlich faschistischen Bewegungen zu fokussieren. Und dazu gehört dann auch noch, den Charakter dieser Bewegung an ihrer ideologischen Bewegungsform festzumachen. Das führt dann dazu, die Menschen, die unzufrieden mit den bestehenden Zuständen sind und die ihren Protest dann, weil sie eben die wirklichen Gründe und Zusammenhänge für diese Zustände nicht verstehen, gegen falsche Feindbilder richten. Führen dazu, dass diese Menschen als das eigentliche Problem der Faschismusgefahr gedeutet werden. Der Kampf richtet sich dann gegen Rassisten, Verschwörungstheoretiker oder andersweitig als Problem ausgemachte Zeitgenossen. Der Kampf richtet sich nicht gegen die Verursacher der falschen Feindbilder, und erst recht nicht gegen die schlechten Zustände, die berechtigterweise die Unzufriedenheit hervorrufen. Und der Verzicht auf ein marxistisch begründetes Verständnis wird dabei dann auch noch als Tugend ausgegeben, weil dieses vermeintlich die gewünschte Bündnisbreite beschränken würde. So schrieb der damalige Landessprecher der VVN BDA Hessen 2012 in der Antwort auf einen Diskussionsbeitrag von Philipp Becher und mir im Magazin Antifa der VVN, Zitat: Gewiss gehört die Vertretung der These, Faschismus ist eine Form bürgerlicher Herrschaft, ebenfalls zum Spektrum der unterschiedlichen Zugänge zum Antifaschismus. Sie darf nur nicht verabsolutiert werden, und sie darf auf keinen Fall dazu führen, deshalb in der Konsequenz als Antifaschist bürgerliche Herrschaft bekämpfen zu wollen. Zitat Ende. Diese Beschränkung, die macht den Antifaschismus hilflos. Seine Strategie läuft letztlich darauf hinaus, den Unzufrieden einzureden, sie sollen nicht so unzufrieden sein. Das heißt, er läuft darauf hinaus, selber die Integrationsideologien der herrschenden Klasse zu wiederholen. Das ist aber verheerend für eine antifaschistische Strategie. Und das wird deutlich, wie verheerend das ist, wenn wir nach den Gründen fragen, die bewirken, dass sich die Unzufriedenheit eben nicht der wirklichen Ursachen bewusst wird und sich dann also dem linken Protest anschließen würde, sondern dass der Protest nach rechts gewendet wird. Der Grund dafür, das sind nämlich genau jene Integrationsideologien, die dazu in die Welt gesetzt wurden, um die Bevölkerung zur freiwilligen Einordnung in das monopolkapitalistisch beherrschte System zu veranlassen. Diese Integrationsideologien, die bewirken, dass nun der Protest nach einer endlich einmal rücksichtslosen Bekämpfung der vermeintlichen Gegner ruft. Das heißt, wer von den Akteuren der monopolkapitalistischen Integration jahrelang gehört, hat, dass Arbeiter und Arbeitgeber im selben Boot sitzen, dass wir den Standort verteidigen müssen und dass Streikaktionen doch der ganzen Gesellschaft schaden. Wer das gehört hat, der wird dann, wenn er eine Alternative zu den bestehenden schlechten Zuständen sucht, geneigt sein zu fordern, dass diese egoistischen Gewerkschafter mit ihren schädlichen Streiks nun wirklich nicht mehr geduldet werden dürfen und endlich mal in ihre Schranken gewiesen werden müssen. Das heißt, das Potenzial einer faschistischen Bewegung entsteht genau so, nämlich aus der Unzufriedenheit mit der bestehenden Wirklichkeit in Kombination mit den Erklärungen und Feindbildern der Integrationsideologien. Die Unzufriedenheit erzeugt aber der Kapitalismus gesetzmäßig. Wenn der hilflose Antifaschismus dann auch noch selber Integrationsideologien reproduziert, dann ist er nicht nur hilflos, sondern kontraproduktiv. Gestern wurde schon erwähnt, dass es nicht gut steht mit unserer Fähigkeit, dem Übergang zum Faschismus wirksam entgegentreten zu können. Diese Einschätzung teile ich und meines Erachtens hat unsere Schwäche dabei wesentlich mit dem Versagen dieses hilflosen Antifaschismus und des dahinterstehenden Opportunismus zu tun.
So.
Nach dieser Kritik an diesem leider ungenügenden Zustand der antifaschistischen Bewegung will ich zum Schluss aber nochmal auf das Verhältnis von Faschismus und bürgerlicher Demokratie zurückkommen. Was können wir auf Basis eines marxistisch begründeten Faschismusverständnisses dazu sagen? Ist es Aufgabe der Antifaschistinnen und Antifaschisten, die bürgerliche Demokratie zu verteidigen? Wenn, sofern wir das im Sinne der Integrationsideologien machen, dann darf das nicht unsere Aufgabe sein. Das heißt, wenn wir also erklären, dass diese Herrschaftsform, die bürgerliche Demokratie, ein mehr oder weniger gutes Leben ermöglichen würde, und auch wenn wir diese Herrschaftsform als das kleinere Übel verteidigen, dann wirken wir nämlich mit an der Herrschaftsstrategie des Monopolkapitals, wirken mit an der Verfälschung des Interessenbewusstseins der Bevölkerung, obwohl doch eigentlich einsehbar ist, dass alleine Menschen, die sich ihrer Lage, ihren Interessen bewusst sind und die sich der Möglichkeiten bewusst sind, diese Interessen gemeinsam mit anderen gegen die herrschende Klasse durchzusetzen, dass alleine daraus die Kraft entstehen kann, welche wirksam den Übergang zum Faschismus zu verhindern vermag. Verteidigung der bürgerlichen Demokratie im Rahmen der Integration in diese Herrschaft und mit der entsprechenden Verfälschung des Interessenbewusstseins läuft deshalb dem Antifaschismus zuwider. Ich denke, ihr wisst schon, dass jetzt ein Aber kommt. Aber dennoch gibt es Grund für Antifaschistinnen und Antifaschisten, die bürgerliche Demokratie zu verteidigen. Um diesen Grund aber zu erkennen und um einen dann wirksamen Antifaschismus zu entwickeln, da bedarf es wieder der Erkenntnisse eines fundierten Faschismusverständnisses. Wir können nämlich damit erklären, dass die herrschende monopolkapitalistische Klasse, wenn sie die von ihr benötigte geschlossene Einbindung der Gesellschaft hinter ihre Zwecke nicht mehr anders herstellen kann, sich zum Wechsel ihrer Herrschaftsform entschließt. Sie trifft diesen Entschluss, weil sie die Widersprüche der eigenen Herrschaft, nämlich Einbindung auf der einen Seite, aber ständige Verletzung der objektiven Interessen der Einzubindenden auf der anderen Seite, wenn sie diesen Widerspruch nicht mehr auf Basis der bürgerlichen Demokratie lösen kann. Genau das ist dann aber auch der Moment, wo es unsere Aufgabe wird, diese bürgerliche Demokratie zu verteidigen. Wir verteidigen sie dann aber nicht als angeblich kleineres Übel, sondern wir verteidigen sie als einen Boden, auf dem der Klassengegner nicht mehr in der Lage ist zu herrschen. Und das ist etwas anderes. Und wir sind uns vor allem dann bewusst, dass wir die bürgerliche Demokratie nicht gegen eine faschistische Bewegung verteidigen müssen, sondern letztlich verteidigen müssen gegen die Monopolbourgeoisie selbst, die diese bürgerliche Demokratie verabschieden will und zum Faschismus übergehen will, weil sie nicht mehr in diesem Rahmen herrschen kann. Das heißt, so verstanden, nutzen wir die inneren Widersprüche des Monopolkapitalismus aus und treiben sie weiter auf die Spitze. So verstanden ist das dann aber eben auch kein defensives Zurückweichen vor der Drohung mit Faschismus auf ein vermeintlich kleineres Übel, sondern so verstanden nennen wir das gewöhnlich und zu Recht Klassenkampf. Und das wäre es. Und das ist eine, wie ich finde, wirksame antifaschistische Strategie. Und damit bin ich jetzt mit bisschen Überzug zum Ende.